Heute spreche ich mit DJane Annie O. Als Absolventin der WHU, einer der renommiertesten Business Schools Deutschlands, begann sie nach ihrem Studium als Investmentbankerin in London zu arbeiten. Und damit hatte sie es geschafft. Sie war eine kompetente, mit Excel-Sheets jonglierende Businessfrau, die auf ein Einstiegsgehalt von 100.000 Euro stolz sein konnte. Doch auch die Annehmlichkeiten des goldenen Käfigs konnten nicht über ihre innere Leere hinwegtäuschen. Warum sie die Entscheidung traf, ihrem Bauch-Ich zu folgen, was sie unternahm, als sie einmal das Geld ausging und wie es dazu kam, dass eine frühere Investmentbankerin heute als DJin im angesagten KitKat Club in Berlin auflegt, das verrät sie uns jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ich habe dann echt gemerkt, wie ich dann Tag für Tag da saß und auf den Computer gestarrt habe und überhaupt keine Motivation hatte. Je mehr finanzielle Begriffe er in den Mund genommen hat, desto mehr so, boah, ich muss hier raus. Also ich konnte kein finanzielles Wort mehr hören. Ich habe ja ein Idealbild von mir selber verfolgt, was gar nicht mit mir wirklich verbunden war.
Anni, danke, dass du die Zeit nimmst.
Hallo, gerne.
Für dieses Gespräch. Wie stellst du dich jemandem vor, wenn er dich fragt, was du beruflich machst?
Auch inzwischen ganz einfach, sage ich, ja, ich bin DJ.
Welche Frage wird dir danach am häufigsten gestellt?
Meistens, oh, was für eine Musik? Oder wo legst du so auf? Oder wie lange schon? Oder so.
Und was für eine Musik ist es?
Ach so, da sage ich immer, gerade wenn ich in Berlin gefragt werde, dass meine Musik eigentlich relativ Berlin-untypisch ist, indem ich eigentlich sehr fröhliche Musik spiele, gerne. Also ein bisschen Disco-mäßig angehaucht, funky. Klar, auch elektronisch, aber schon eher, ich möchte Leute irgendwie Freude bereiten auf der Tanzfläche, dass sie aus sich rauskommen und einfach irgendwie fröhlich sind und ekstatisch tanzen, sozusagen.
Wie sieht denn dein beruflicher Alltag aus?
Ja, das Tolle daran ist, dass es ja gar keinen richtigen Alltag gibt. Also jede Woche ist unterschiedlich. Es kommt auf meine Bookings an. Ich meine, die habe ich in der Regel so, weiß ich nicht, ein, zwei Monate im Voraus werde ich dann gebucht und dann, ich lege im Schnitt so 2 bis 3 Mal die Woche auf. Meistens am Wochenende natürlich, manchmal aber auch in der Woche. Das sind dann eher so Firmenveranstaltungen oder private Veranstaltungen. Ja, und dann ist es eigentlich, also ich habe total eine riesige Bandbreite an verschiedenen Veranstaltungen. Dadurch, dass ich so auch weit aufgestellt bin musikalisch. Also es kann sein, dass ich mal irgendwie ein relativ trockenes Firmen-Event mache und dann irgendwie auf einer schwulen Fetischparty auflege und dann irgendwie Elektro-Swing bei einer 30er-Jahre-Nacht auflege. Also es ist total, total durcheinander, total super. Und ja, in der Regel habe ich aber in der Woche dann natürlich auch viel Freizeit, was auch sehr schön ist.
Gab es im Jahr 2018 schon so ein berufliches Highlight für dich?
Da fällt mir gerade tatsächlich noch nichts ein. Ja. Aber ich bin auch gerade, ich weiß nicht, ob das jetzt hier reinpasst, aber ich bin gerade tatsächlich auch in der Phase, wo ich komplett keinen Alkohol trinke. Und das verändert natürlich auch nochmal die Wahrnehmung, ne, vom Auflegen, wenn man irgendwie im Club ist und so weiter. Sonst ist es natürlich immer Party gewesen, ne? Party und mittrinken und so weiter. Und jetzt gerade seit 6 Wochen jetzt bin ich halt komplett nüchtern beim Auflegen. Das ist schon ein bisschen anstrengender, muss man sagen. Also da bin ich schon damit konfrontiert, wirklich auch total präsent zu sein, wenn alle anderen Leute natürlich nicht mehr ganz so nüchtern sind. Und da bin ich gerade so ein bisschen in der Findungsphase, wie sich das anfühlt, einfach auch mal nüchtern aufzulegen. Und das ist nochmal eine interessante Entwicklung.
Wirkt sich das auf die Musik aus?
Das ist eine gute Frage. Ich kann das gar nicht so richtig sagen, ob ich besser oder schlechter auflege. Aber auf jeden Fall braucht es mehr. Es liegt ja dann nur an der Musik und nur an der Energie zwischen mir und der Tanzfläche, ob ich auch in diese Ekstase gerate, die ich ich bin so ein bisschen wie so ein Spiegel. Also ich fühle das, was auf der Tanzfläche so abgeht. Das heißt, ich muss es erst auf der Tanzfläche kreieren, damit ich es selber fühle. Mhm. Und klar, mit Alkohol ist es mal ein bisschen einfacher, ne? Ein bisschen lockerer zu sein. Mhm. Und da muss es dann wirklich, wenn man komplett nüchtern um 3 Uhr nachts in den Club kommt halt und dann anfängt aufzulegen, da braucht man erstmal eine Weile, um irgendwie lockerer zu werden. Aber dann ist es natürlich auch dann authentischer, wenn es dann passiert. Aber man nimmt es auch ein bisschen persönlicher, wenn man dann irgendwie, wenn die Stimmung nicht ganz so klappt irgendwie. Aber da muss ich jetzt durch. Dem wollte ich mich eigentlich aussetzen.
Ja. Woher kommt der Impuls, auf Alkohol zu verzichten?
Naja, ich meine, als DJ hat man schon, ich meine, das Nachtleben ist mein Arbeitsplatz, ne? Und das mache ich jetzt schon seit vielen Jahren. Und klar könnte man nach dem DJ-Set nach Hause gehen, macht man aber irgendwie nicht, ne? Also ich lege oft den Clubs auf, wo ich selber auch privat hingehen würde. Und dann kann das gerne auch mal so ausarten, ne? Dann so mit dem Feiern sozusagen. Und ich wollte mir das einfach mal beweisen. Also einmal das, aber ich bin gerade auch eh in einer Phase, wo ich irgendwie viel präsenter mit mir selber sein will. Ich möchte nicht Sachen überdecken, ich möchte sie nicht wegwischen, ich möchte mich nicht locker machen müssen, sondern ich muss es auch mal aushalten. Zum Beispiel sehen mich viele Leute als total extrovertiert, aber eigentlich heimlich bin ich ziemlich introvertiert und finde es zum Teil total schwierig, mit in Gruppensituationen zu sein. Und da habe ich mir natürlich einen tollen Beruf für ausgesucht. Beziehungsweise hinterm DJ-Pult ist so ein bisschen mein Safe Space. Das geht dann wieder, ne? Dann bin ich ja eigentlich so ein bisschen getrennt.
Ja.
Da fühle ich mich dann wieder wohl. Aber wenn ich dann wieder inmitten der Leute im Club bin, da setze ich mich gerade mit auseinander. Und ja, das ist gerade ein ganz spannender Prozess. Ja, und ich mache gerade auch Psychoanalyse. Und da bin ich gerade halt total in einem Prozess darin, wirklich in die Tiefen zu gehen. Und da wollte ich mich halt nicht mehr richtig betäuben, sondern wirklich wahrhaftig sein und aufmerksam sein.
Und was ist, hast du irgendwie eine Ziellinie? Also hast du irgendwie gesagt, ich will 3 Monate ohne Alkohol, ein halbes Jahr, ein Jahr?
Oder? Nee, gar nicht. Das war auch gar nicht so. Ich habe das schon öfter versucht, so, oh, ich muss jetzt mal einen Monat irgendwie Detox machen oder so. Hat auch mal geklappt, aber mal auch nicht. Aber das war immer so ein, ich muss es machen, ich sollte es machen. Das war eher so was Auferlegtes. Und im Moment ist es tatsächlich, also toi, 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 und da möchte ich das auch, daran möchte ich es festmachen. Im Moment sehe ich die Vorteile davon oder ich genieße die Vorteile. Ich habe mehr Zeit, ich habe mehr Klarheit, ich kümmere mich mehr um mich, ich merke mehr, was in mir vorgeht und das ist mir im Moment total wichtig. Und im Moment habe ich auch gar keine Lust, wie gesagt, mich zu betäuben. Und das ist halt das Schöne. Und solange das so ist, wenn es wieder in eine Regel abrutschen würde, wird es irgendwann seinen Sinn verlieren.
Mhm.
Und aber solange es jetzt noch zum Vorteil ist, dann möchte ich das weitermachen.
Lass uns doch mal von vorne anfangen, in Anführungsstrichen. Ja. Wo kommst du denn her und wie bist du aufgewachsen?
Ich komme aus Dortmund und habe da auch ja bis zum Ende der Schule quasi bin ich da aufgewachsen. Ja, ich würde mal sagen, so klassische Mittelklasse, ne? Also mein Vater ist Oberarzt der Chirurgie im Krankenhaus, meine Mutter ist Englischlehrerin. Dann habe ich noch einen Bruder, der ist 10 Jahre älter und der ist auch Akademiker. Also es war schon eine recht, ich sag mal, akademische Familie. Und interessanterweise ist auch so eine Frage, zum Beispiel meine Oma väterlicherseits, die lebt nicht mehr, aber die hat schon ganz früh, hat sie Pharmazie studiert, schon ganz, also ich weiß jetzt, kann jetzt gar nicht sagen, in welchen, und hat dazu noch als Witwe 4 Kinder großgezogen und hat halt eine Apotheke betrieben, also sie war schon voll die Powerfrau irgendwie. Und das hat sich irgendwie so durch die ganze Familie, wahrscheinlich so, ist das so gesickert. Also mütterlichseits auch, also es war immer schon so. Also ich bin gut behütet aufgewachsen. Ich wurde nie unter Druck gesetzt. Aber es war für mich absolut selbstverständlich, dass ich viele Fähigkeiten habe, dass ich also intellektuell auch sehr, ja, sag ich mal, gute Voraussetzungen habe. Und es war schon immer so, dass ich damit punkten wollte oder dass ich mich damit irgendwie auch beweisen oder profilieren wollte, weil durch analytisches Denken. Und ich konnte halt, wenn ich wollte, konnte ich halt in allem total gut sein. Und das wollte ich dann halt auch.
Mhm.
Ja.
Wofür hast du als Kind gebrannt?
Also ich habe, noch bevor ich das, glaube ich, selber entscheiden konnte, habe ich mit 3 Sportarten angefangen und mit Klavier angefangen. Ich glaube, dieses typische, wir setzen dem Kind mal allen verschiedenen Reizen aus und dann mal schauen. Das habe ich alles sehr gerne gemacht. Also es war irgendwie Turnen, Schwimmen und Tennis und Klavierspielen habe ich auch sehr lange gemacht. Und dann irgendwann in der Pubertät war alles so, alles weg, weil ich das irgendwie gar nicht mehr als selbstbestimmt erlebt habe. Aber natürlich hat mich alles geprägt, vor allem das Klavierspielen, glaube ich. Das habe ich schon echt mit 4 oder 5 angefangen. Und diese Musikalität hat sich natürlich wirklich sehr stark eingeprägt.
Und wenn du gerade davon sprachst, dass du es in der Pubertät abgelegt hast, gab es dann, was waren dann deine Themen, womit hast du dich beschäftigt, wofür hast du dich interessiert?
Ach, da war eigentlich immer nur irgendwie, ja, in der Pubertät war ich sehr, da hatte ich eigentlich eine sehr schlechte Phase. Also wir reden ja so 16, 17 irgendwie, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich überhaupt nicht, ich glaube, ich war ein bisschen überfordert mit allem, was ich vorher alles gemacht habe und hatte irgendwie das Gefühl, dass es nicht alles so selbstbestimmt war, sondern ich war total damit beschäftigt, alles abzulehnen, was Fremde Einflüsse waren, habe mich eigentlich ziemlich isoliert und war in der Zeit auch echt nicht gut drauf. Also da, das ist echt so ein bisschen so eine, ich sag mal, auch eine persönliche Lücke. Habe total viel Schule geschwänzt. Ich konnte es überhaupt nicht aushalten, irgendwie unter Leuten zu sein. Also da hatte ich echt eine Art Burnout. Also im Nachhinein gesehen hatte ich mit 17 echt einen Burnout. Und da habe ich einfach auch wieder durch Therapie sozusagen, habe ich dann noch die Kurve gekriegt. Also ich habe tatsächlich in der Oberstufe bestimmt ein Viertel meiner Zeit gefehlt, ne? Und habe trotzdem irgendwie das zweitbeste Abi noch machen können. Also ich habe dann noch die Kurve gekriegt sozusagen, ja.
Wie ging es denn dann nach dem sehr guten Abitur weiter?
Ja, es war schon in der Oberstufe. Klar kam dann irgendwann die Frage auf, was will ich denn machen? Und das ist eine ganz witzige Anekdote. Ich hatte dann, meine Eltern waren im Urlaub, ich habe dann eine Party gemacht zu Hause und musste natürlich alle Spuren beseitigen. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich totale Freude daran hatte, alles wieder an seinen Platz zurückzustellen. Also alles wieder aufzuräumen und wieder irgendwie zu ordnen. Und dann dachte ich mir, ach, ich mag Struktur und Ordnung und irgendwie so Effizienz. Und dann dachte ich mir, und dann kam so diese Idee mit, klar, ich will jetzt nicht Putzfrau werden, sondern irgendwie so mit BWL und Unternehmensstrukturierung, Unternehmensberatung, keine Ahnung. Und dann kam das so und dann habe ich mich informiert und dann habe ich mitbekommen, dass es private Unis gab, mit Aufnahmetest. Dann wurde ich natürlich schon wieder geflasht, weil ich so dachte, da will ich mich beweisen und habe mich dann tatsächlich bei der zu dem Zeitpunkt am besten Uni beworben und dann auch nur bei der, habe dann den Aufnahmetest gemacht und habe echt so gesagt, okay, wenn ich genommen werde, gehe ich dahin, wenn nicht, mache ich es halt an einer öffentlichen Uni. Ja, und dann wurde ich halt angenommen und habe das dann angefangen.
Wir sprechen ja von der WHU. Sehr renommierte Business School in der Tat. Was hat dir denn im Studium am meisten Spaß gemacht?
Spaß ist eine große Frage. Also erstmal war das Studium war unglaublich anspruchsvoll, unglaublich beladen von Sachen. Also ich bin dann kaum mitgekommen. Also es war schon so, dass ich also ich hatte zum Beispiel noch eine Beziehung. Also mein Freund war noch in Dortmund und ich habe eigentlich fast jedes Wochenende noch mit ihm verbracht. Und dadurch, das hört sich jetzt total blöd an, aber dadurch habe ich 2 Tage Lernen verloren. Und das hat echt einen krassen Unterschied gemacht. Also das war echt schon so dieses, oh Gott, ich muss das fast schon aufwägen, ne? So. Und also das war sehr, sehr stressig sozusagen. Das heißt, irgendwann habe ich dann mal, als ich gemerkt habe, okay, ich schaffe gar nicht alles auf einmal, habe ich dann irgendwann so ein bisschen Wahl getroffen, ne? Und habe gesagt, okay, für den Kurs, da haue ich alles rein. Da gebe ich alles und den anderen mache ich nur so irgendwie, ne, so. Und dann, wenn ich richtig Zeit hatte und mich richtig irgendwie in eine Materie eingelesen habe, dann hat es Spaß gemacht. Also dieses, ich mag das ja gerne, dieses irgendwie sich kompetent sein, wirklich mitreden können und voll im Bilde sein in diesem Fach. Und das habe ich aber leider in vielen Fächern einfach nicht hinbekommen, schier aus Zeitgründen nicht. Und deswegen hat es manchmal so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass man immer so hinterherhinkt irgendwie.
Welches Erlebnis während der Studienzeit würdest du am liebsten vergessen?
Es gibt ja jetzt nicht so ein Erlebnis, aber ich würde auf jeden Fall. Na, es sagt sich so einfach. Ich kenne das auch noch aus. Also, ich hätte jetzt gesagt, dass ich jetzt mehr Ressourcen hätte, um mit dem Stress besser umzugehen. Also, es gab da auch da schon Zeiten, wo ich kurz vorm Burnout wieder stand, weil ich einfach total empfindlich bin für Stress und Perfektionismus und dann denke, und wenn ich dann das Gefühl habe, alles überfordert mich, dann ich glaube, es ist bei mir, kommt bei mir recht schnell. Und da würde ich irgendwie mir jetzt, meinem früheren Ich, ein paar Ressourcen mitgeben, um zu sagen, ey, chill mal. Ja.
Ich meine, das finde ich ja interessant, weil dann warst du ja genau in der falschen Business School. Also wenn du sagst, ne, diese Herausforderung des Stresses ist ein Thema bei dir, wie hast du es denn dann geschafft, das Studium fertig zu machen?
Ich muss sagen, damals ist mir das ja noch gar nicht so bewusst gewesen. Also dass ich wusste ja, also bis dato in der Schule hatte ich ja nie Stress, ne? Also ich kannte ja Stress an sich gar nicht so richtig. Und für mich, das Ding war eben dadurch, dass es ja so tief in dieser Leistungsmotivation verwurzelt war oder in dieser Selbstbestätigung, habe ich ja den Fehler immer bei mir gesehen und nicht bei dem, was mir aufgelastet wird, sondern ich schaffe es nicht, dem allen gerecht zu werden. Deswegen ist es immer so einfach, ne, das dann bei sich selber zu suchen. Und dann kommen dann eher so, oder das war jetzt auch nicht bewusst, aber es ist dann eher so, oh, ich bin ich gut genug für das alles hier oder so. Also es war jetzt nicht so stark, ne? Aber weil ich meine, andere haben dann natürlich auch mit gestruggelt, ne? Also ich war jetzt nicht die Einzige, ne? Also es waren alle, ich meine, alle hatten andere Arten, damit umzugehen, aber es war schon für alle sehr, sehr tough. Und ja, wie habe ich es geschafft? Also wie gesagt, das Grundstudium waren 3 Semester. Dann hatten wir 2 Semester Auslandssemester. Und das hat mich erstmal wieder gerettet, weil nach dem Grundstudium war ich echt, wie gesagt, fast irgendwie im Burnout. Und dann das Jahr im Ausland ist dann erstmal sehr gechillt. Das hat mich dann wieder gerettet. Und dann gibt's damals war ja noch Diplom, dann gab's nochmal 3 Semester Hauptstudium. Und dann war es ja so, dass ich nach dem 6. Semester, also ein Jahr vor dem Abschluss, hatte ich ja dann schon das Praktikum, hatte ich bei Merrill Lynch gemacht und hatte dann schon einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Also ein Jahr vor dem Abschluss, das heißt, und danach war ja alles Pillepalle quasi, ne? Dann war es ja eigentlich relativ egal.
Wo warst du im Ausland?
Also ich war in Dublin und in Brüssel.
Okay.
Ja. Und zwischendurch gab es ja auch noch Praktika, also wir haben ja jedes Jahr ein Praktikum machen müssen. Da bin ich ja auch nochmal dann rumgekommen. Aber wie gesagt, der erlösende Moment war tatsächlich dann mit dem Arbeitsvertrag in der Tasche. Und dann hatte ich ja eigentlich noch ein Jahr. Klar musste ich dann noch meine Punkte sammeln und das Diplom fertigstellen, aber da, dann hatte diese Erreichung des Arbeitsvertrages hat das dann ersetzt, diesen Leistungsgedanken im Diplom, weil eigentlich wurde das ja dann quasi schon geschiftet, ne? Dann hatte ich ja schon das Ziel erreicht, sozusagen. Und das war ganz entspannt dann, das letzte Jahr.
Wenn du an solche Begriffe wie Leben, Erfolg oder Karriere denkst, wie hat die WHU oder deine akademische Ausbildung in Summe dein Denken oder deine Überzeugungen hinsichtlich dieser Begriffe verändert?
Ich bin ja eigentlich immer eher der Meinung, oder es fragen mich öfter Leute, was die WHU mit mir gemacht hat oder was sie mit den Studenten macht. Und ich denke eigentlich oft, dass die Kausalität andersherum ist, nämlich, dass die WHU schon bestimmte Leute anzieht. Nämlich, dass es quasi nur eine Selektion an Leuten ist, die sich dahin begeben, weil sie schon so denken und nicht, weil sie dadurch so zum Denken gebracht werden, sozusagen. Also im Endeffekt habe ich ja die Wahl getroffen, weil es in meinem kopflastigen Plan von ich will das Beste erreichen, was ich kann, war das halt, kann man ja so sagen, war das quasi ein Werkzeug, ne? Habe ich mich bei der besten Uni beworben und dann war das ja quasi mein Fahrplan. Und dann, klar, wurde das natürlich noch verstärkt, wenn man da eben so mit so vielen Möglichkeiten einfach beregnet wird sozusagen. Ne? Also es war ja dann im Hauptstudium, kommen echt 2-3 Mal die Woche die größten Firmen an die Uni, stellen sich uns vor und werben um uns und so. Das ist natürlich, da kriegt man schon so ein, irgendwie fühlt man sich natürlich geschmeichelt. Ne? Und dann ist es halt so ein Selbstläufer. Dann ist es halt ganz natürlich, dass es so weitergeht. Och, ich will das Beste erreichen. So.
Du hattest gerade schon selbst erwähnt, dass du dann deinen Arbeitsvertrag in der Tasche hattest bei Merrill Lynch. Zum damaligen Zeitpunkt ja so die, ich glaube, renommierteste Investmentbank der Welt.
Eine der, vielleicht noch nach Goldman Sachs damals.
Und wie ging es dann weiter? Also du bist dann nach London, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie war das? Vielleicht kannst du uns da einmal so mit in den ersten beruflichen Schritt nehmen.
Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben ja bisher quasi nur von meinem, ich nenne es ja immer das Kopf-Ich gesprochen, ne? Mein Kopf-Ich, was eben halt diese Leistungserbringung als Motivation hatte. Aber es fing quasi im Ausland an, glaube ich, als ich so die Auslandssemester hatte. Da war ich ja zum ersten Mal so richtig aus diesem Leistungsumfeld wieder raus. Da war ich zwar auch an Business-Universitäten, aber das war ja viel entspannter. Und ich war ja mit anderen Austauschstudenten und die Anforderungen waren viel geringer. Das heißt, ich konnte echt mal ein bisschen durchatmen und so ein bisschen das Leben genießen. Und im Ausland, vielleicht kam es auch deswegen, dass ich mich nach London beworben habe, im Ausland habe ich mich, glaube ich, schon immer ein bisschen wohler gefühlt, weil ich da irgendwie einfach nochmal ein neues Ich entdecken konnte oder eine andere Persönlichkeit sein konnte. Also das Auslandssemester hat mich, glaube ich, schon geprägt. Und dann habe ich, vielleicht war das ja auch schon ein bisschen rebellisch, dann 2-mal während der WHU quasi mir Urlaub genommen. Also, dass ich einfach mal einen Monat abgehauen bin und gereist bin. Einmal bin ich nach Neuseeland und einmal nach Argentinien und habe halt Backpacking gemacht. Und das waren auch meine ersten. Und da war plötzlich wieder, da habe ich ganz neue Eindrücke bekommen. Und das sind alles so, wenn ich das im Nachhinein betrachte, wie so eine Perlenkette, ne? Dass so eins sich nach dem anderen aufgereiht hat. Und dann kam das Praktikum in London bei Merrill Lynch. Und klar, da war ich ja noch, also das Kopf, ich war ganz begeistert, so, ah, ich habe schon irgendwie, das war ja relativ klar, dass man danach einen Arbeitsvertrag bekommt, wenn man sich nicht zu dumm anstellt. Aber London hat mich halt total fasziniert. Da war ich ja wieder, ich war 3 Monate in London, habe mich da wirklich, hab irgendwie alles in mich aufgesogen. Und dann habe ich den Arbeitsvertrag bekommen. Und da war dann, wie gesagt, ich war immer noch in dem Modus, dass mein Kopf immer noch dachte, ich will diese Businessfrau werden. Aber unter der Oberfläche haben diese anderen Ereignisse oder Erlebnisse, haben was anderes in mir quasi einen anderen Samen gepflanzt. Und da ist irgendwie was anderes herangewachsen, nämlich was Alternativeres, was Entspannteres, was eben nicht auf Leistung aus ist. Und als ich dann eben als ich dann den Job anfing, waren die so halb-halb. Ja, also auf der einen Seite, mein Kopf, ich wollte war immer noch total dafür, ja, ich habe Bock, bei der Investmentbank anzufangen und so. Das war nicht getrübt, aber das Bauch-Ich, war halt schon dieses wilde und kompromisslose und farbenfrohe und bunte Ich sozusagen. Aber die waren noch nicht im Konflikt, die haben sich beide gestärkt sozusagen. Ich wollte wirklich eine unkonventionelle Bankerin sein, ich wollte cool sein, ich wollte mich nicht vom System einlullen lassen, ich wollte halt einerseits bei Tag die taffe Investmentbankerin sein und dann bei Nacht irgendwie die coole Rockchick, die dann irgendwie durch London zieht. So, mit dem, das war die Ausgangsposition sozusagen. Mhm. Ja, und dann habe ich angefangen. Und dann hat sich total schnell herausgestellt, dass das eben nicht so geht. Dass die beiden nicht nebeneinander oder auf Dauer nicht nebeneinander existieren konnten. Nämlich mein Bauch-Ich, also das wilde, freiheitsliebende Ich, das hat sich natürlich total schnell viel zu eingeschränkt gefühlt und eingeengt gefühlt. Und das war wirklich richtig, also das war schon nach wenigen Wochen kam das schon, das hat sich richtig auch, ja, körperlich vielleicht nicht, aber psychologisch oder psychosomatisch wirklich, ich war echt total lethargisch und wollte gar nicht mehr in die Bank gehen und wollte echt nur noch nach Hause und so. Das war, ich habe mich immer mehr, irgendwas in mir hat sich immer mehr dagegen gesträubt. Und das war mir selber total überraschend, weil ich eigentlich noch so, yeah, jetzt geht's in die Bank. Ne? Und also es hat mich selber überrascht, wie schnell das dann gekippt ist, sozusagen. Wie schnell die Illusion von diesem kompetenten, erfolgreichen Business-Job dann, wie schnell, das war für mich so überraschend, wie schnell das quasi sich in Luft aufgelöst hat.
Gab es so einen Moment, wo dir das besonders einprägsam bewusst geworden ist?
Das war eigentlich eher ein schleichender Prozess. Also ich habe gemerkt, dass ich immer, ja, einfach immer lethargischer wurde. Ich muss auch echt sagen, ich war in einem Team, ich wurde total gut behandelt. Also es war überhaupt nicht, ich war zwar im Investmentbanking, aber nicht in der ganz schlimmen Abteilung. Also ich war quasi in diesem Hybrid. Ich war im Investmentbanking, saß aber auf dem Trading Floor sozusagen. Mhm. Also ich war in einem Team für notleidende Kredite. Und mein Job war halt Unternehmen, die gerade notleiden, quasi irgendwie zu beleuchten und dann eine Empfehlung zu geben, ob man in die notleidenden Kredite halt investieren sollte oder nicht. War natürlich auch ein brisantes Thema zu der Zeit, oder beziehungsweise kurz nachdem ich aufgehört habe, wurde es dann zum sehr brisanten Thema. Und im Endeffekt war das auch gar nicht so stressig, sondern ich hatte einfach so nach dem Motto, hier ist das Unternehmen, guck dir jetzt mal komplett die gesamte Industrie, das Unternehmen, die Balance Sheet, guck dir alles an und dann, du hast eine Woche Zeit sozusagen. Mhm. Und dann war ich mir selber überlassen, aber ich hatte echt Mentoren, die immer so geguckt haben, wie es mir geht und so. Also eigentlich total gut, so muss ich einfach mal sagen, aber ich habe dann echt gemerkt, wie ich dann Tag für Tag da saß und auf den Computer gestarrt habe und überhaupt keine Motivation hatte. Hm. Und dann kommt natürlich auch erstmal so dieses, was ist mit mir falsch? Warum kriege ich das nicht hin? Warum, ne, so dieses erstmal wieder die Schuld bei mir gesucht. Aber gleichzeitig, dadurch, dass ich dann in der Freizeit in London immer mehr, weiß ich nicht, so Freundeskreise und also ich habe mit keinen anderen Bankern abgehangen. Also ich habe in einer 7er WG gewohnt mit Leuten, die halt alles außer Bankern waren. Und natürlich hat das dann auch dazu beigetragen, so dieses, was mache ich hier überhaupt? Oder ist das so, keine Ahnung, das hat dann immer weiter zu dieser Imbalance quasi geführt. Aber es ist schon noch ein Unterschied. Wie gesagt, erst habe ich den Fehler bei mir gesucht, so dieses, bin ich hier, was ist bei mir falsch? Und dann irgendwann ist es dann aber auch so gekippt, dass ich immer so rebellischer wurde und immer so gedacht habe, ey, was ist das hier für ein System und was mache ich hier und wieso sitze ich hier 12 Stunden und das ist doch nichts für mich und so weiter. Also das hat sich dann in so ein bisschen was Aktives geändert, also so eine aktive Kritik an, vielleicht nicht so unbedingt am System, noch nicht. Ich meine, so weit habe ich noch nicht gedacht, aber so ein bisschen an dem, was, das brauche ich nicht, sozusagen. Ja.
In welchem Moment ist das fast dann übergelaufen?
Das war, wie gesagt, auch wieder graduell. Ich habe dann gemerkt, ich muss hier raus. Aber mir war, oder das Sicherheitsdenken, ich muss erst einen neuen Job haben, bevor ich hier kündigen sollte. Und dann habe ich echt, das ist ja quasi Hochverrat. Du darfst ja als im Banking, darfst du nicht den Anschein machen, dass du dich irgendwie nach einem anderen Job umsuchst. In der Regel geht es ja bei den Jobs dann um andere Banken, ne? Das ist natürlich, das ist ja dann der allerhöchste Verrat. Aber stell mir vor, es gab noch, also Smartphone war noch nicht, ne? Und alles Private ist geblockt auf dem Computer, ne? Keine privaten E-Mails, Facebook, weiß nicht, war ich noch gar nicht da drin. Also es ist unglaublich anstrengend zu versuchen, in den 12 Stunden Arbeitszeit irgendwie zu versuchen, einen neuen Job zu finden. Und das war echt noch, das war Ende 2006, das war die Hochzeit vor der Wirtschaftskrise, ne? Und dann war zum Teil so, da dachte ich mir, okay, was mache ich denn? Ich mag gerne organisieren und so, dann vielleicht sollte ich Sekretärin werden, ohne, also ohne Witz. Und dann habe ich mich bei irgendwelchen Agenturen für, was weiß ich, Sekretärin-Jobs, ne, mit einem Äquivalent vom Master-Degree in Economics. Und die dann so, ja, ist ja schön, Sie sind ja qualifiziert, aber Sie können ja nicht 80 Worte in der Minute tippen. Und dann wurde ich halt auch dafür nicht. Also das war total schwierig. Und dann kam es echt bis zu Weihnachten. Weihnachten bin ich dann nach Hause gefahren und ich war echt voll am Ende. Also ich war ausgelaugt, ich hatte voll den Schlafmangel, weil ich habe mich ja in der Freizeit jetzt auch nicht unbedingt so zurückgehalten. Und da war der Punkt, wo ich dann irgendwie 2 Tage nur gepennt habe und meinen Eltern schon gesagt habe, ich werde, nur dass ihr schon mal wisst, ich werde kündigen, aber ich hatte halt noch keinen neuen Job. Und dann habe ich mir halt im Januar eine Woche freigenommen und habe gesagt, in der Woche muss ich einen Job finden, damit ich kündigen kann, sozusagen. Und ja.
Da drängen sich jetzt bei mir 2 Fragen auf. Erste Frage, was haben deine Eltern gesagt? Und zweite Frage, welchen Job hast du gefunden?
Also meinen Eltern, das muss ich denen echt hochhalten, dass, also ich habe das ja auch so begründet, also das war ja so, ich halte das nicht aus, ich kann das nicht, das tut mir nicht gut, mir geht's nicht gut halt, ne? Und mein Vater war so, ja, okay, also der war da ganz entspannt. Und meine Mutter auch, aber sie sagt, im Nachhinein sagt sie, dass sie da schon innerlich schockiert war, aber sich das nicht hat anmerken lassen. Aber die haben mich weiter, also die haben das so ganz angenehm aufgefasst und meine Mutter dann so, ja, aber stell sicher, dass du einen neuen Vertrag unterschreibst und so. Also wieder so ein bisschen Sicherheitsdenken, aber es kamen keinerlei Vorwürfe, keinerlei Ausreden wollen. Wo, ich meine, keine Ahnung, ich bin ja froh, dass es so war, aber ich meine, die haben mir ja auch das Studium finanziert, ne? Das ist ja schon. Aber ich glaube auch im Nachhinein, dass sie noch gar nicht, ich glaube, die haben das gar nicht, noch gar nicht die Reichweite verstehen können. Ne? Also vielleicht haben sie gedacht, okay, vielleicht macht's jetzt Unternehmensberatung oder so, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass sie das dann so, dass ich konnte es ja auch nicht vorhersehen, aber dass ich dann zu einem, weiß nicht, freiberuflich alles Mögliche, nur keinen Vollzeitjob machen, mich wandle, war, glaube ich, uns allen nicht klar. Zweite Frage, was ich dann, genau, in der Woche, ja, ich bin dann irgendwie von Agentur, also Arbeits-, also nicht Arbeits-, nicht deutsche Arbeitsagentur, sondern, wie heißt das nochmal, Recruiting Agencies, ne, in London, bin ich dann von Agentur zu Agentur gegangen und dann war ich ja noch so, ja, also Bank soll es nicht mehr sein, aber so das Gehalt könnte ja, also wäre schön, wenn das Gehalt noch so ein bisschen bleiben könnte. Und dann meinte jemand so, ja, dann hat er mir von Financial PR irgendwie vorge-, ne, so, und ich so, je mehr finanzielle Begriffe er in den Mund genommen hat, desto mehr so, oh, ich muss hier raus. Also ich konnte kein finanzielles Wort mehr hören irgendwie. Und dann, aber er hat mir irgendwie PR so in den Kopf gesetzt und dann habe ich einfach gegoogelt und irgendwie ein paar PR-Agenturen rausgesucht. Und da war eine total coole alternative Hippe, die so mit Kunst und Musik und Kultur zu tun hatte. Und dann habe ich mich da irgendwie spontan beworben. Und die so, ja, du bist ja, bist ja völlig überqualifiziert so. Also, wir haben jetzt gerade leider nichts frei. Wir haben nur ein unbezahltes Praktikum. Aber ich gehe nicht davon aus, dass du das machen willst. Und ich so, och, ich komme mal vorbei. Ja, und dann habe ich echt in der Kunst, im Team für Kunst und ja, für Ausstellungen und Museen und Galerien und so dann angefangen. Erstmal ein unbezahltes Praktikum. Also bin ich von Investmentbanking zum unbezahltes Praktikum gegangen.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück zum Investmentbanking. Ja. Zum Investmentbanking. Was macht denn, oder wie erklärst du dir das, dass dieser Job, der dich ja nicht nur psychisch, sondern auch physisch angewidert hat, regelrecht, so einen Reiz für so viele junge Menschen ausmacht?
Das ist echt, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Und da müsste ich jetzt echt mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich kenne das, ich kann das jetzt gerade nur vom Gefühl beantworten. Irgendwie sehe ich da Ähnlichkeiten zum Beispiel, ich kann das jetzt noch nicht erklären, aber ich sehe da Ähnlichkeiten darin, wie viele Jugendliche heutzutage den ganzen Instagram-Selfie-Influencern hinterherrennen. Das ist so dieses, ich will zu etwas dazugehören, ich will irgendwie etwas kopieren, ich brauche irgendwas, was meinen Selbstwert erhöht, dadurch, dass ich irgendwas nachmache. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, aber da, und ich war ja eine von denen, so ein bisschen. Also ich hätte eigentlich immer gedacht, dass ich ein sehr reflektierter Mensch bin, aber anscheinend bin ich davon auch beeindruckt gewesen zumindest. Ich habe es nicht deswegen gemacht, zum Beispiel, das kommen wir ja gleich bestimmt auch noch drauf, es war für mich ja nie das Geld, was gezählt hat. Deswegen konnte ich so einfach wieder aufhören. Es ging mir nie ums Geld. Bei mir ging es wirklich nur um diese Selbstbestätigung, um dieses Dazugehören wollen. Aber irgendwie kam meine kritische Kapazität ja doch noch sehr schnell rein. Aber ich kenne es ja schon. Man sieht es aber überall, nicht nur im Banking, dass dann so die jungen Leute, die dann so ganz eager sind und irgendwie so übermotiviert sind und irgendwie so ganz nicht mehr für sich selber denken, sondern irgendwie einfach was nachmachen. Und das, schon wieder keine Erklärung dafür, aber das macht mir auch ein bisschen Angst, so in den Weden oder in vielen Richtungen.
Dann lass uns doch weitermachen. Das heißt, ja. Du hast dann irgendwas mit PR gemacht, irgendwas mit Kultur.
Ja.
Wie ging es weiter?
Ja, dann habe ich eben das Praktikum gemacht und dann wurde ich dann da übernommen. Habe dann, glaube ich, ein Sechstel verdient von dem, was ich vorher verdient habe.
Wie viel hast du vorher verdient, wenn ich fragen darf?
Ach so, ja. Also mein Einstiegsgehalt war in Pfund 37.500 Pfund. Das waren damals ungefähr, sagen wir mal, 50.000 Euro. Das war das Grundgehalt. Und dann hat man im ersten Jahr noch den die ungeschriebene Regel, dass man nochmal 100% Bonus bekommen hat. Also war es das Doppelte. Also rund irgendwie 100, 105.000 Euro umgerechnet.
Davon lässt sich auch in London leben.
Davon lässt sich auch in London leben. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte jeden Monat kam mehr Geld rein, als ich überhaupt brauchte. Ich hatte ja auch keine Ausgaben. Ich habe in einer 7er WG gewohnt. Ich hatte ja keine luxuriösen. Ich bin ja nie in diese Clubs gegangen, wo all die Banker hingehen, sondern ich bin ja immer in die coolen Clubs gegangen, wo dann alles. Ja. Also das Leben war für mich sehr billig eigentlich.
Ja, vor allem, wenn du 12 Stunden am Tag arbeitest, vielleicht noch 7 Stunden schläfst, ist ja die Frage, wie viel Geld kannst du in den wenigen Stunden auch noch ausgeben?
Ja, genau. Und wie gesagt, ich bin eher in zu Konzerten oder in kleine Pubs gegangen und Konzerte. Also ich bin ja nie, hab da nie eine Flasche Wodka in irgendeinem Mainstream-Club gekauft. Ja.
Das heißt, du hast deutlich weniger dann verdient.
Ja.
Wie lange hast du denn den Job dann gemacht in der PR-Agentur?
Ja, das war dann so eine Sache. Das hat eigentlich erst so, ich fand es total erfrischend. Ich konnte anziehen, was ich wollte. Ich konnte reden, wie ich wollte. Es war natürlich alles so vom Umfeld her genau das, was ich so wollte. Aber im Endeffekt wurde mir klar, dass dann die Arbeitszeiten waren gar nicht so sehr anders. Also ich musste morgens aufstehen, musste morgens schon eine Zeitung lesen, bevor ich zur Arbeit ging. Musste dann die Zeitung, also jeder musste das machen und dann eine Zeitung vorstellen. Dann hast du auch, weiß ich nicht, 8 bis 10 oder ja, 8, 9 Stunden gearbeitet und musstest abends dann oft noch zur Veranstaltung gehen. Also im Endeffekt war das alles viel cooler, aber die Zeit wurde mir genauso genommen. Und da habe ich dann auch gemerkt, interessanterweise, das war dann quasi die zweite Erfahrung, wo ich dann gemerkt habe, wo ich auch angefangen habe, mich irgendwie eingeengt zu fühlen. Also im Endeffekt ging es nicht nur um das Banking an sich, sondern einfach um das, was mir von meiner persönlichen Zeit weggenommen wird. Und dann habe ich auch, ich glaube, das habe ich dann 8 Monate gemacht oder so. Und dann wurde mir klar, ich brauche mehr Freiheit. Ich brauche Selbstbestimmung. Da kommt wieder das Thema durch, ne? Von früher auch. Und ja, und nachdem ich da dann gekündigt hatte, von da an ging es dann jahrelang wirklich nur, also Teilzeitjobs, Nebenjobs und Freelancejobs, die ich mir dann selber zusammengewürfelt habe sozusagen, weil ich einfach dieses Gefühl der Selbstbestimmung brauchte.
Hast du so ein paar Beispiele für so Teilzeitjobs?
Ja, also am Anfang habe ich dann für so eine Kunstwebsite gearbeitet, die so, was weiß ich, Reviews und Artikel geschrieben hat. Dann, also hin und wieder war auch ein bisschen was BWLiges wieder dabei. Dann habe ich für irgendeinen Immobilienmakler dann irgendwie Personal Assistance gemacht. Es war natürlich auch trocken, aber es war halt dann nur zwei, dreimal die Woche und nach meinen eigenen Stunden sozusagen. Und das war mir das Wichtige. Und ja, und dann zu der Zeit fing es ja auch mit der Musik an sozusagen. Das war ja dann fast schon während der Bank. Aber das hat ja dann immer mehr Leidenschaft oder Energie auf sich gezogen. Das heißt, das Berufliche war mir dann gar nicht mehr so wichtig. Das war dann nur noch Mittel zum Zweck. Und der Zweck war dann quasi die Band.
Das heißt, bevor die Band kam, warst du ja eher Musikkonsument. Ne? Du sagst, du warst viel auf Konzerten und viel auf Events. In welchem Moment wurdest du denn zur Produzentin?
Also da gibt es tatsächlich einen Key-Moment so. Und zwar stand ich da bei so einem Konzert und hab halt war wie in Trance und hab so den Schlagzeuger angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, krass, ich gucke ja immer so den. Also mir ist dann plötzlich das Muster aufgefallen, boah, ich bin voll fasziniert vom Schlagzeug, also vom Schlagzeugspielen. Und dann kam in dem Moment echt so ein, boah, ich will es auch lernen. Ich lerne Schlagzeug spielen. Und dann, das war echt so, bam, okay. Das war noch während der Bankenzeit sogar, so zum Ende der Bankenzeit. Und dann irgendwie sofort. Einer meiner Mitwohner konnte Schlagzeug spielen, hat mir dann zu Hause in der Küche irgendwie ein paar Sachen gezeigt. Und ich habe richtig gemerkt, das war wie ein Schalter, der umgelegt wurde im Kopf. Und ich habe das so aufgesogen. Und dann habe ich mir ein elektronisches Drumkit gekauft und habe es mir selber beigebracht. Und es war plötzlich, meine ganze Wahrnehmung hat sich verändert. Als ich dann Lieder gehört habe, habe ich nur noch diese Drum-Rhythms gehört und habe echt wie obsessiv quasi diese mir das so selber beigebracht. Und das war echt so, als wäre das so aus mir rausgesprudelt. Das war total krass. Also und dann führte eins zum anderen. Dann habe ich in einem Pub irgendwann mal einen Typen kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er in einer Band spielt. Und dann meinte er auch, unser Schlagzeuger hört bald auf. Willst du nicht einspringen? Ich so, boah, ich hatte gerade 3 Monate irgendwie. Ja, yeah, okay. Hab mir dann gleich, da war ja noch, ne, da war das Bankengeld dann noch ein bisschen gut für, hab mir dann gleich ein ganzes Schlagzeug gekauft und hab dann zu Hause, danach irgendwie 5, 6 Monaten Schlagzeugen, habe ich dann meinen ersten Auftritt gehabt, sozusagen.
Und in London dann?
In London, ja. Klar, es sind ja kleine Maße, ne? Das war so ein kleines, aber, und da hat's dann angefangen mit dem Musizieren sozusagen.
Und wie seid ihr an Aufträge gekommen? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also erst war das, wie gesagt, erst bin ich ja in eine existierende Band mit eingestiegen, aber das ging gar nicht lange. Und dann haben hier der Typ, den ich kennengelernt habe, und ich haben dann zusammen eine Band gegründet, Rotkäppchen, kann natürlich keiner aussprechen, oder? Und dann haben wir waren dann echt ein paar Jahre lang unzertrennlich und haben halt diese Band, wir haben wirklich von null angefangen, weil wir haben dann beschlossen, dass wir elektronische Musik machen. Vorher war es halt irgendwie so Indie-Rock. Mhm. Und dann haben wir echt, und das war aber eine total schöne Zeit. Also wir haben uns dann einen Laptop gekauft, wir haben uns irgendwie mit den ersten Programmen rumgefuchtelt und dann, wir waren ganz viel auf Konzerten und es war so richtig, wir waren richtig inspiriert, voll leidenschaftlich und wir haben aber echt von null angefangen und das war eine lange Zeit, ne? Also erst fängst du dann an, in normalen Rock-Venues zu spielen, dann merkst du irgendwann, na, mit elektronischer Musik passt das nicht so gut und dann über lange Zeit hinweg haben wir dann den Weg in die Clubs gefunden. Also eigentlich, dass wir dann zwischen DJs im Club spielen, macht viel mehr Sinn, obwohl wir ein Live-Act sind, als dass wir irgendwie bei Konzerten spielen sozusagen. Ja, und dann haben wir das wirklich durch Persistence sozusagen immer weiter ausgebaut.
Was macht man dann? Verteilt man Flyer? Oder ja. Es gab ja noch nicht so das ganze Prinzip des Online-Marketings.
Ja, und ja, MySpace gab es schon. Das hat noch geholfen. Aber eigentlich, wie ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, mein ganzes musikalisches Leben lang, einfach Kontakte knüpfen, selber weggehen, in den Club gehen, so Leute kennenlernen und Leute belabern, Veranstalter belabern. Dann irgendwann kommt man dann dazu. Aber wirklich eigentlich immer dieses Face-to-Face ist immer viel erfolgreicher als irgendwelche Cold-E-Mails.
Für wie viele Jahre hast du es dann gemacht, die Rotkäppchen?
Genau, Band? Rotkäppchen. Also von der Geburt bis zum Ende von Rotkäppchen waren es, würde ich mal sagen, 2007 bis 2012, also so 5 Jahre ungefähr. Ja, und das war, ich glaube, der Höhepunkt war vielleicht so 2010 oder so. Da haben wir dann echt, also wir haben damit nie genug Geld verdient, dass wir davon leben konnten. Mein Bandpartner hat halt auch noch einen normalen Job nebenbei gemacht. Aber ich hatte zwischendurch echt so dieses, ich habe also eigentlich die Band immer gemanagt. Ich habe alles Logistische und Marketingmäßige und Kontakte knüpfen und so weiter gemacht. Und irgendwann haben wir dann so eine Art Höhepunkt erreicht, aber dann haben wir uns halt auch persönlich auseinandergelebt und dann irgendwie kam da so ein bisschen der Wurm rein und dann irgendwann war das mit der Band so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und da habe ich dann angefangen zu sagen, okay, was kann ich jetzt, weil ich war dann ein bisschen frustriert, weil zu einer Band, also wir waren zu zweit, klar war ich von ihm abhängig und dann ist es nicht so gelaufen. Dann habe ich gesagt, okay, was kann ich jetzt alleine machen, aber ohne, dass es jetzt in die Band reinfunkt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt werde ich halt DJ oder jetzt fange ich an, als alleine aufzulegen. Wir hatten vorher schon zu zweit aufgelegt als Rotkäppchen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich NEO und fange dann alleine mein Ding an. Ja, und so hat das mit NEO dann angefangen.
Und das hast du auch in London gestartet?
Genau, ja.
Und wie bist du nach Berlin gekommen?
Tja, okay, muss ich auch nochmal ausholen. Also irgendwann war mein Geld halt komplett alle. Ich hatte ja noch ein bisschen was angespart, ne? Vom Bonus, den ich am Tag, den ich gekündigt habe, noch eingestrichen habe. Da sagen wir es so, ich habe ja erst gekündigt, also den Tag, an dem ich meinen Bonus bekommen habe. Da war ich ja noch ein bisschen, hatte ich noch ein bisschen Glück und klar, hatte ich noch ein bisschen was Gespartes und habe zwischendurch aber auch noch eine kleine Business-Idee gehabt, in die ich Geld gesteckt habe, die dann auch nicht geklappt hat. Also eigentlich irgendwann war ich blank sozusagen, komplett blank. Und dann habe ich mir gedacht, oh, dann habe ich echt für 6 Pfund die Stunde in Topshop gearbeitet oder irgendwelchen Shops gearbeitet und dachte mir, boah, das ist jetzt auch nicht, ne? Das muss ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Und dachte mir, das war genau dieser Knackpunkt, wo es mit der Band so ein bisschen zu Ende ging. Da dachte ich mir, okay, ich mache jetzt mal, ich kann ja meine Fähigkeiten mal wieder einsetzen und wieder ein bisschen mehr Geld verdienen. Und dann hatte ich echt irgendwie von einer Woche auf die andere, ich meine, wenn man einmal Merrill Lynch auf dem Lebenslauf hat, ne, das war ja, ich meine, kann man sich sehr schnell einen Job quasi aneignen. Und dann war ich dann plötzlich in einer Marketingagentur oder Mobile Marketing. Also es war dann App Marketing, Mobile Marketing. Das war 2011. Genau. Da hatte ich wirklich von einer Woche auf den anderen gleich einen Job. Und ich so, kann ich Teilzeit machen? So, nein. Ich so, ach, scheiße, okay. Ja, gut. Und dann habe ich da eben, ja, eine kurze Weile wieder ein bisschen einen auf normalen Job gemacht. Natürlich habe ich es nicht lange ausgehalten. Aber dadurch, dass Mobile Marketing so eine gehypte Industrie war zu dem Zeitpunkt, das war halt, ne, es ging ja so steil nach oben, da wurde ich quasi geheadhuntet, sozusagen. Und zwar von einem ehemaligen WAU-Kommilitonen, der in Berlin ein Startup gemacht hat, auch für Mobile Marketing und App Marketing. Und wir waren ja quasi in der gleichen Branche tätig und dann hat er mich quasi, ja, er hat mich abgeworben, er hat mich überredet und ich so, ah, scheiße, ich will doch gar nicht aus London raus, ich will doch gar nicht wieder Karriere machen sozusagen. Aber ich hatte halt gedacht, dass so Startup-mäßig könnte vielleicht noch mal der letzte Versuch sein, dass ich irgendwie so dieses Bauch-Ich und Kopf-Ich irgendwie zusammenkriege. Wollte aber London nicht aufgeben, also hatte halt die Bedingung, ich behalte mein Zimmer in London und so, ne? Also ich bin dann zwar nach Berlin gekommen und habe bei dem Startup gearbeitet. Und das war mein letzter Versuch und ich habe es auch wieder 7 Monate ausgehalten. Und das war das letzte Mal, wo ich dann wirklich einen Vollzeitjob hatte. Das war dann, habe ich dann 2013 gekündigt, ja.
Woran ist das denn gescheitert?
Also in London, also das fing ja an, also in London wieder die Agentur, diese Marketingagentur. Ich meine, Agenturen, kennst du ja wahrscheinlich auch, wie das da abläuft, gerade in London, ist halt total stressig, total und immer nach dieses Heuchlerische, ne? Nach außen, hahaha, schön, schön und Kunden anwerben und nach innen halt alles auf die kleinen Arbeiter drücken, die dann irgendwie, ne, so und boah, diese Heuchelei hat mich echt angekotzt irgendwie. Und dann dachte ich, oh, Startup wird ja cooler und das war halt ein Kommilitone und so. Und dann kam ich da an und naja, ich will jetzt nicht zu sehr schlecht reden, aber es war halt total chaotisch, dieses Startup. Also es war.
Das ist ein Startup.
Ja, aber auf andere Art und Weise chaotisch. Also, ja. Naja, jedenfalls hat mir das alles da auch nicht so ganz gefallen, was da abgelaufen ist. Und ja, also da wurde ich wieder desillusioniert, sagen wir es so. Also ich wurde mal wieder desillusioniert dafür, oder dass ich irgendwie es schaffe, einen Vollzeitjob zu verfolgen und gleichzeitig mir irgendwie mich selber zu entfalten. Also das ging halt nicht, ja. Und dann. Ja, aber das Witzige daran ist, dass es zum zweiten Mal passiert ist, dass ich aus Kopfgründen in eine Stadt gekommen bin. Also einmal nach London für Merrill Lynch, nach Berlin für das Startup. Und nach kurzer Zeit, das war wie, als hätte ich diese Ausrede oder diese Motivation gebraucht. Und dann löse ich mich quasi von diesem Kopf-Ich und dann natürlich habe ich mich absolut in die Berliner der Partyszene hingegeben. So, als wäre das quasi so. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht, ne? Sonst, aber dann habe ich mir quasi Berlin zu eigen gemacht und war da zu der Zeit aber echt noch 2 Jahre lang wirklich halb-halb London, Berlin, bin immer hin und her gependelt, habe ja in London noch aufgelegt und in Berlin noch nicht, aber habe da ganz viele Kontakte geknüpft und dann irgendwann bin ich halt hin und her gependelt.
Ich würde gerne nochmal auf den Moment zurückkommen, wo du gesagt hast, mal, ich war blank. Meine Ersparnisse waren aufgebraucht. Ich habe das in deinem TEDx-Talk an der WU auch gehört, da hast du es auch erzählt. Das hat mich sehr berührt. Es gab auch einen ähnlichen Moment in meinem Leben. Ich glaube, davon habe ich noch nie jemandem erzählt. Von daher, du bist die erste Person, die das hört. Als ich mit meinem Bachelorstudium durch war und dadurch, dass ich auch privat studiert habe, alles selbst bezahlt habe, dankbarerweise halt durch die Modelei einen Nebenjob hatte, wodurch das auch funktioniert hat, war ich nach dem Bachelor aber in der Situation, dass ich relativ schnell den Kredit zurückzahlen wollte, den ich vorher aufgenommen hatte, um einfach da die Geschichte abzuhaken, finanziell gesehen. Und war zu dem Zeitpunkt, das war 2012, ein paar Monate in Südafrika am Arbeiten. Und bei Modelagenturen ist es so, die strecken dir viel vor, du bist im Ausland, arbeitest viel und das Geld kommt in der Regel 2 bis 3 Monate später. Und da war es so, ich hatte große Beträge an die Bank überwiesen und war zwar quasi in so einer Situation, dass ich noch kein Geld hatte, was aus Südafrika kam, und aber so viel Geld ein bisschen zu viel Geld an die Bank überwiesen hatte, dass ich tatsächlich, und ich erinnere mich noch sehr gut daran, da habe ich in Hamburg gewohnt, hatte einen Job in Berlin und bin zurückgefahren und hatte tatsächlich 0 Euro. Also 0. Mhm. Und das war jetzt ja noch nicht mal extrem, weil ich wusste, ich bekomme in wenigen Tagen eine größere Überweisung auf mein Konto. Aber ich erinnere mich daran, wie ich mich in dem Moment unglaublich schlecht gefühlt habe, regelrecht schon geschämt habe. Und jetzt ist das natürlich für dich, würde ich sagen, das war ja noch eine krassere Situation, weil du hattest ja nicht das Gefühl, oh, in 7 Tagen bekomme ich eine Überweisung auf mein Konto, ich kann mich ja mal entspannen. Wie war das? Wie bist du damit umgegangen?
Tatsächlich ist es so, dass gar nicht dieser Zeitpunkt der Schlimme war. Da war, ich sagte ja, irgendwann wurden meine Ersparnisse, ne, da wurden immer kleiner, und dann wurde ich so ein bisschen, ich muss mal wieder mehr Geld verdienen als 6 Pfund die Stunde irgendwie im Klamottenladen. Aber damals hatte ich noch ein Gefühl von, oder war mein Sicherheits- oder war meine Grenze, meine Sicherheitsgrenze noch viel, wie soll ich sagen, noch viel straffer angelegt. Also ich wurde dann schon nervös, dass ich irgendwie in einem Monat mehr ausgebe, als ich einnehme. Aber ich war noch längst nicht im Minus oder so, ne? Also da war ich noch so ein bisschen, da wurde ich schon sehr schnell nervös sozusagen. Und dann habe ich ja schnell den Job gefunden. Das war ja gar nicht so schlimm. Aber das Schlimme war dann tatsächlich, wie ich erzählte, als ich dann den letzten Startup-Job in Berlin, als ich den dann gekündigt hatte. Das war dann so. Da war ich an einem Punkt so dieses, okay, das war es jetzt, nie wieder Vollzeitjob. Ich werde mich jetzt aufs DJing konzentrieren. Hatte aber ein Zimmer in London, ein Zimmer in Berlin. Hatte gerade noch eine Wohnung gekauft in Berlin. Ich hatte halt Fixkosten von 2000 Euro im Monat. Und war da ein bisschen blauäugig. Beziehungsweise, ich hatte da noch einmal kurz irgendwie so einen Freelance-Job, also noch für das Mobile-Marketing-Ding. Da habe ich noch mal kurz irgendwie einen Monat noch gut verdient. So, und dann stand ich halt da. Und jeden Monat 2000 Euro. Ich meine, das ging halt nicht, ne? Und da bin ich dann richtig schnell, irgendwie ging es ganz schnell bergab. Also jeden Monat 2000 Euro vom Konto, ne? Und dann so, boah, und das waren ja alles Sachen, die ich jetzt nicht so schnell, klar, also ich bin dann in London ganz schnell umgezogen in ein ganz kleines Zimmer und habe dann selber in meiner Wohnung gewohnt und so. Ich habe ganz schnell konsolidieren müssen, aber trotzdem war es erstmal ein freier Fall. Und da ganz klar war da ja dieses, okay, ich habe jetzt nichts irgendwie, ich habe jetzt keinen Job in der Pipeline oder ich habe jetzt noch nicht genug DJ-Aufträge und ich habe jetzt, also das war eine sehr schwierige Zeit. Da habe ich auch echt dran geknabbert, eben wie du sagtest, du hast es ja vielleicht nur ein paar Tage gehabt, wo diese Scham, klar, das war auch voll Stress, aber auch echt Existenzangst, wie, also von außen gesehen war es wieder, natürlich kann man es im Nachhinein wieder sagen, vielleicht ein bisschen übertrieben, theoretisch hätte ich natürlich immer irgendwie meine Eltern fragen können. Mhm. Aber dazu war ich zu stolz. Mhm. Also ich habe es gar nicht in Erwägung gezogen, irgendwie Hilfe in Anspruch zu nehmen. Weder vom Amt, noch von den Eltern, noch von irgendwem. Sondern ich musste, das war mir klar, ich muss es alleine auslöffeln. Ich habe die, wie soll ich sagen, Dreistigkeit gehabt, mir einzubilden, dass ich jetzt für mich sorgen kann, dass ich frei sein will und so weiter. Da hat, ne, das ist so dieses Scham und Stolz sind da sehr, sehr nah aneinander. Und und dann musste ich halt total schnell kreativ werden. Hab dann 3, 4 verschiedene Nebenjobs gemacht, halt auch wieder so Online-Marketing und Admin für Leute. Und dann irgendwann war es echt so, da war echt ein Punkt, wo ich in einem Monat war ich so, ich habe nicht genug Geld für meine Miete am Ende des Monats. Wie kann ich jetzt sofort Geld machen? Was habe ich denn für Skills? Und ich habe mich echt hingesetzt und dann kam mir so, okay, was kann ich? Okay, ich kann gut Englisch und Deutsch sprechen. Ah, Übersetzung, okay. Und dann habe ich echt auf eBay Kleinanzeigen eine Anzeige geschaltet. Ich bin natürlich jetzt nicht wie heißt das hier, vereidet, ne? Oder wie heißt das, vereideter Übersetzer? Keine Ahnung. Sondern habe einfach irgendwie da eine Anzeige geschaltet, habe dann so kleine, was weiß ich, hier mal eine Seite, da eine Seite für irgendwie 15 Euro pro, weiß ich nicht, pro Stunde. Aber so habe ich das dann quasi zusammengeklaubt und dann habe ich auch echt dadurch, also ich, im Endeffekt habe ich mehrere tausend Euro durchs Übersetzen verdient, weil ich dann ja durch diese Anzeigen irgendwie dann sofort das umsetzen konnte. Und das, ja, und dann, aber es war schon echt eine schwierige Zeit. Und dann aber echt wie durchs Paddeln, durchs Wasser, irgendwann habe ich dann wieder den Kopf übers Wasser bekommen. Aber durch wirklich total graduell, ne, sehr langsam. Also erstmal alles konsolidieren, alle Kosten konsolidieren und dann eben ganz viele Nebenjobs machen und dann irgendwann kam der Tiefpunkt und also hat sich der Tiefpunkt wieder gewendet und ging wieder nach oben.
Was würdest du jemandem empfehlen, der sich in einer ähnlichen Situation befindet?
Also ich wünsche das keinem, diese Existenzangst, ne? Und gepaart mit dieser Schuld und Scham und Stolz irgendwie dazu, das ist schon, das nagt echt schon krass an einem. Aber was es ja gebracht hat, war, ich bin auf einmal kreativ geworden. Wie kann ich jetzt Geld machen? Und das hat ja dann irgendwie in letzter Minute noch geklappt. Also, dass man dann, ja, da muss man halt aktiv werden und wirklich mal, das wäre mir vorher nicht eingefallen, ne, mit dem Übersetzen. Das war wirklich aus der Not geboren, sozusagen. Natürlich ist ja, mir wird ja auch öfter mal, oder gerade von Fremden manchmal ein bisschen vorgeworfen, dass natürlich Jammern auf hohem Niveau ist. Ich hätte wahrscheinlich sehr schnell wieder einen Vollzeitjob finden können, irgendwie. Also da ist ja jetzt nicht so, dass mir alle Türen zu, also oder mir standen ja viele Türen offen, aber das war ja eigentlich Sinn der Sache, dass ich das nicht wollte. Also eigentlich, klar, habe ich einen Preis bezahlt für aber eine hohe Motivation, die schon sehr hoch gegriffen ist, ne? So dieses, ich will frei sein, sozusagen.
Also in der, die Empfehlung dann an der Stelle, in der Not den Mut zur kreativen Lösung haben.
Ja, und wirklich auch ganz praktisch denken. So, was kann ich, was habe ich, wie kann ich, welche Kanäle stehen mir offen, um sofort Geld zu machen? Man könnte auf den Strich gehen, aber man kann auch ja, irgendwelche Anzeigen schalten. Und das ist halt der Vorteil der heutigen, weiß ich nicht, des Internets, ne? Kann man natürlich ganz schnell sofort. Man kann auch Sachen verkaufen auf eBay oder so erstmal, aber irgendwann ist das auch vorbei.
Ja. Ja. Kommen wir zur Musik. Wie funktioniert denn das Geschäftsmodell DJ?
Das Schöne daran ist ja, dass ich total überhaupt kein Geschäftsmodell habe und keinen Businessplan habe, sondern einfach alles nur geschehen lasse. Also irgendwie so aus dem Bauch heraus ja noch nicht mehr Entscheidungen treffe, sondern ich habe keine richtigen Ziele, sondern ich nehme einfach Gelegenheiten wahr, sozusagen. Und somit, ich habe ja auch Unternehmertum sogar als Hauptfach oder als Major in der WHU gehabt. Und eigentlich mache ich alles jetzt genau gegenteilig. Also dass ich mir weder, ich mache mir echt nicht viele Gedanken, sondern es führt eins zum anderen. Also was ganz Großes auf jeden Fall, hatte ich vorhin schon gesagt, dass ich bin einfach privat, aus privatem Anlass, total auf Feiern gegangen, weil ich das total toll fand und so dieses sich treiben lassen und tausend Leute kennenlernen und diese, na klar, neu in Berlin war natürlich nochmal was ganz Tolles und was ganz Neues und irgendwie, ich meine, es gibt tausende Menschen, die jedes Wochenende feiern gehen, aber irgendwie kamen dann gewisse Dinge zusammen, dadurch, dass ich ja auch irgendwie durch mein Äußeres recht erkennbar ist, das hat natürlich so eine Wiedererkennung, also habe ich schon alleine als Privatperson so eine Art, so ein kleines Image, weil ich ja immer überall erkannt werde, sozusagen. Und dann irgendwann auf den Partys, wo ich eh schon war, dann einfach mal die Veranstalter angequatscht und dann hat das so, hat irgendwie eins zum anderen geführt und im Endeffekt ist das wie so ein großer, wie so ein Riesenschneeball, der immer weiter rollt, sozusagen. Und je mehr man sich, ne, je mehr ich auflege, desto mehr Leute kommen wieder auf mich zu und inzwischen ist von meinen Bookings jetzt, sind es wirklich, ich würde sagen, 98% der Bookings kommen einfach als Anfrage. Also es ist nicht so, dass ich irgendwen kontaktiere und irgendwo frage, kann ich auflegen, sondern es ist alles Mundpropaganda oder auch ganz viel irgendwelche Eventagenturen, die mich anschreiben, weil irgendwer irgendwo mich mal gesehen hat und denen davon erzählt hat. Und das ist halt jetzt wirklich über Jahre hinweg ein riesen Netzwerk und Mundpropaganda geworden. Und das ist halt jetzt geil. Also da kann man sich, das läuft jetzt quasi einfach so.
Gibt es etwas, was du anders machst als andere DJs?
Ja, ich würde sagen, einmal, also verglichen zu den, ich sag mal, durchschnittlichen Club-DJs, habe ich, ja, ist eine Frage, ob man es als Vorteil, also ich sehe es als Vorteil, ich habe mich viel mehr diversifiziert an Musikrichtungen. Das heißt, ich mache eben auch Firmen-Events und private Events. Also ich würde mal sagen, dass einige Techno-DJs sich zu schade wären, auf irgendeiner privaten Veranstaltung irgendwie 70er-Jahre-Musik zu spielen. Ne? Das kann ich auch verstehen, weil es gibt halt, ich bin zum Beispiel auch kein Produzent, also ich produziere nicht meine eigene Musik, deswegen bin ich da auch viel freier. Also ich bin wirklich mit vollem Herzen DJ, das heißt, ich möchte die richtige Stimmung kreieren oder die Stimmung der Leute treffen. Und egal, ob es jetzt in einem Club, in einem dunklen Club ist oder bei einer Hochzeit, ja, oder ja, Kindergeburtstag habe ich noch nicht gemacht, aber ich sage es einfach mal so. Das heißt, ich freue mich, wenn ich den Leuten wirklich eine Freude bereite musikalisch. Und das heißt, ich habe mir ein riesen Repertoire angeeignet und bin halt total flexibel. Also ich kann Techno spielen, ich kann Rockmusik spielen, ich kann 70er, 80er, 90er spielen, ich kann alles spielen, wenn ich das will. Und das macht mich halt mehr zu so einem Handwerker irgendwie. Also da ist DJ wirklich ein Handwerk, weil da geht's dann wirklich ums Gespür. Also da kann man dann, je mehr Repertoire man hat, desto mehr kann man sich darauf begrenzen, wirklich dann auf sein Gespür sich zu verlassen. Mhm. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, viele DJs, die ich so aus der Clubszene kenne, sich wahrscheinlich dafür zu schade wären, sozusagen. Mhm. Und ich habe mein Image als NEO sozusagen, habe ich sehr weit, sehr, sehr weit ausgedehnt. Also es kommen, also ich habe so Tage, wo ich denke, oh Gott, jetzt ist das alles so verwässert. Also ich, auf meiner Website habe ich irgendwie 3, 4 verschiedene Genres und dies und das und auch Presse und Videos, einmal übers DJen, einmal übers Private, also es ist alles total ineinander vermischt und ich denke manchmal, ach, sollte ich das irgendwie trennen oder das irgendwie Firmen-Events und so, und dann denke ich mir, nein, scheiß was drauf, ich lasse es jetzt so, weil genau das ist eigentlich auch meine Stärke, dass ich eben so wandelbar bin. Mhm. Und das öffnet mir so unglaublich viele Türen. Ja.
Wie stellst du sicher, dass du kreativ bleibst?
Das ist interessant, das sagen viele, also es, ich sag immer, mein Standardspruch ist immer, ich bin gar nicht wirklich kreativ. Und dann sagen immer alle Leute, aber du bist doch DJ, das ist doch was Kreatives. Ich sehe das eigentlich nicht als was Kreatives an, zumindest nicht in dem klassischen schaffende Kreativität. Also ich schaffe ja nichts Neues, das wäre dann, sonst wäre ich ein Singer-Songwriter oder Produzent oder so, sondern ich nehme Teile und setze ein Puzzle zusammen. Das, so sehe ich das, oder eine Collage, eine musikalische Collage setze ich zusammen. Und das war schon immer mein Ding oder meine Stärke. Nicht, dass ich Teile kreiere, dass ich nicht selber ein kleines Teil vom Puzzle kreiere, sondern dass ich mich allen Puzzleteilen bediene und damit was Neues schaffe, sozusagen. Mag man jetzt auch Kreativität nennen, aber ich weiß nicht, es fühlt sich für mich nicht als die ultimative Kreativität an. Vor allen Dingen, weil auch das Programm, was ich benutze, ist halt unglaublich strukturiert und analytisch. Sieht halt aus wie so ein Excel-Sheet. Und ich fühle mich sehr wohl drin, weil ich eigentlich sehr strukturiert denke. Aber jetzt seit neuerem oder seit, ja, was heißt neuerem, seit, weiß nicht, 6, 8 Monaten arbeite ich tatsächlich jetzt an einem Live-Set. Das heißt, ich werde jetzt bald nicht nur DJ sein, sondern auch Live-Auftritte machen. Das heißt, mit Klavier, mit also elektronischen Drums und Gesang. Das heißt, jetzt kommt tatsächlich wieder alles zusammen. Also das Klavier aus meiner Jugend ist quasi wiederbelebt. Das Schlagzeug aus London wird wiederbelebt. Und jetzt mit meinem DJ, mit den elektronischen DJ, ja, die Dynamiken quasi zusammengelegt. Und das ist spannend. Das würde ich dann tatsächlich doch auch als dann etwas kreativ bezeichnen.
Was hat denn, ich glaube, du hast im Schwerpunkt an der WHU auch Finanzwesen mit drin. Was hat denn deine Affinität zur Mathematik heute noch mit deinem Job zu tun?
Ich glaube, auch da wieder, dass die Kausalität andersrum ist, dass ich mir das ja ausgesucht habe, die WHU und diese Hauptfächer, weil ich generell sehr kategorisierend und strukturierend denke, also sehr analytisch denke. Und das wird sich ja in meinem ganzen Leben anwenden, ohne dass mir das bewusst ist. Mhm. Also ich merke auf jeden Fall, was krass ist, die Art und Weise, wie meine Software funktioniert, ist wirklich, dass ich, ja, ich muss das jetzt beschreiben, ist ganz witzig. Also es sieht wirklich, also man sollte sich vorstellen, wie so ein tabellarisches, wie so eine Excel-Tabelle. Mhm. Und dann ist jede Spalte sozusagen, ist ein Genre. Aber das Genre ist jetzt nicht, das denke ich mir zum Teil auch selber aus, ne? Also für mich ist Genre das, welche Stimmung die Musik kreiert. Also dann steht da zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie floaty, happy, new disco oder so. Ja, das ist so ein Genre. Dann halt, und jede Zelle ist ein Song, ja. So, dann kategorisiere ich natürlich schon mal krass irgendwie einem Genre so zuordnen. Dann hat jeder Song eine Farbe und es gibt drei Farben. Orange bedeutet, dass es mit einer Melodie anfängt, dass der Song mit einer Melodie beginnt. Blau bedeutet, dass er mit einem Beat, also einfach nur mit einem nicht melodischen Beat anfängt. Das heißt, das sagt mir was darüber aus, wie ich den reinmixen kann oder soll oder muss. Weil mit Blau kann ich alles mixen, mit Orange müsste ich schon in Harmonie mixen. Also je nachdem, welche Tonart das hat. Und da steht halt in jedem Song auch noch die Tonart mit dabei. Und dann schreibe ich mir zu jedem Song auch noch Notizen auf. Also es ist sehr, also ich habe es so eingerichtet, dass ich wirklich nur vom Visuellen her auflegen könnte, ohne dass ich die Musik höre. Das ist, glaube ich, schon leicht neurotisch. Ja. Aber das hilft, also ich
finde. Schon sehr kalkuliert.
Ja, genau. Und deswegen fühle ich mich halt total wohl. Also deswegen, es gibt sicherlich DJs, die wie damals, klar, Vinyl ist jetzt leider nicht mehr so häufig, aber dass sie halt spontan irgendwie aus ihren Plattentellern greifen oder ihre Platten greifen oder die vielleicht viel intuitiver auflegen. Und ich bin halt sehr strukturiert darin.
Wenn du so auf deinen Werdegang zurückblickst, was würdest du anders machen?
Das ist ja mal philosophisch gesehen oder spirituell gesehen kann ich ja gar nichts anders machen. Klar stellt sich, also hat sich mal die Frage gestellt, hat das jetzt, hätte ich das mit der WU nicht machen sollen oder hätte ich das alles, wäre ich glücklicher gewesen, wenn ich den Weg viel eher gefunden hätte oder, aber dann wäre alles ganz anders gekommen. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, Leute, die ich heutzutage kennenlerne, da ist es überhaupt gar kein Thema, dass ich mal irgendwie BWL studiert habe und Investmentbanker war. Das kommt in der Regel überhaupt nicht irgendwie ins Gespräch, ne? Oder das kommt gar nicht auf den Tisch. Aber jetzt, dadurch, dass in letzter Zeit mal so ein paar Zeitungsartikel rauskamen oder irgendwie Videos rauskamen und dann irgendwie finde ich es ja doch spannend, wenn dann Leute dann doch nochmal eine andere Wahrnehmung von mir bekommen. Ich muss sagen, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich nicht ernst genommen werde. So nicht. Aber irgendwie genieße ich das manchmal, wenn ich dann merke, dass die Leute dann doch nochmal so, wow, so irgendwie so diese Wahrnehmung, das hast du mal gemacht und so. Also da ist doch noch ein kleiner Teil von vielleicht Stolz oder, weiß nicht, Achievement ist dann vielleicht doch noch dabei.
Angenommen, du hörst von jemandem, der so ähnlich wie du in einem festen Angestelltenverhältnis feststeckt, was sich schon auf die Gesundheit negativ auswirkt. Was würdest du den Menschen raten?
Tja, das Problem ist ja, dass die meisten Menschen das ja schon selber wissen. Ne? Dass, ich meine, wenn es einem dann schon schlecht geht, ich glaube, es ist alles oft, dass der größte Gegner ist, dass sich selber was vormachen. Dass man selber irgendwie was verdrängt oder wie ich falsche Ziele verfolgt oder ein Idealbild. Ich habe ja ein Idealbild von mir selber verfolgt, was gar nicht mit mir wirklich verbunden war. Aber das wäre jetzt total überheblich zu sagen, hey, schmeiß deinen Job und mach, weil ich weiß ja total, dass da ganz viele Faktoren von abhängig sind. Ich habe keine Familie zu versorgen, ich bin frei, ich habe natürlich keine finanziellen oder größtenteils keine finanziellen Belastungen. Klar, jetzt ein Familienvater mit drei Kindern kann jetzt mal nicht, hat nicht die gleiche Freiheit. Das weiß ich auf jeden Fall. Also ich glaube, das Einzige, was ich immer gerne sage, ist einfach, das Einzige, was man machen kann, ich möchte nicht zu irgendwelchen Aktionen raten, sondern einfach findet wieder die Verbindung zu eurem Bauchgefühl. So, dass man wirklich irgendwie mehr in sich reinhört. Dass man wirklich hört, warum geht's mir denn schlecht und was ist da? Und das heißt jetzt nicht, dass man sofort alles hinschmeißen muss, aber ich glaube, einfach wieder diesen Kanal zu öffnen zu seinem Bauchgefühl, was wir in unserer westlichen Gesellschaft, glaube ich, sehr stark vernachlässigen.
Hast du Ideen, wie das gelingt? Diesen Kontakt zum Bauchgefühl oder zum Bauch-Ich, wie du es ja auch nennst?
Auch da, ich habe mich zum Beispiel jahrelang sehr viel mit Meditation beschäftigt. Dazu muss ich jetzt gleich im Umkehrschluss sagen, dass es mir nicht geholfen hat, das Bauch-Ich zu finden. Aber ich kenne viele Leute, denen es hilft. Also Entschleunigung auf jeden Fall. Also alles, was mit Entschleunigung zu tun hat, das mag Meditation oder auch einfach mal Pausen nehmen und einfach mal Me-Time machen. Also Entschleunigung bringt schon mal ein bisschen Klarheit in die Sache. Und bei mir war es eher so, ich bin so ein krasser Kopfmensch, dass auch wenn ich mit meinem Kopf versuche, mein Bauchgefühl zu finden, ich das dann auch nicht finde, weil mein Kopf sich quasi dann schon wieder einschaltet. Also im Endeffekt, und deswegen konnte ich auch erst im Nachhinein, 10 Jahre danach, auch mit dem TED-Talk, dass ich dann erst im Nachhinein geguckt habe, was habe ich eigentlich gemacht die letzten 10 Jahre. Und ich habe, mein Bauchgefühl kam nur dann durch, wenn ich mich nicht beleuchtet habe, wenn ich nicht versucht habe, Entscheidungen zu treffen, wenn ich nicht versucht habe, irgendwie das Ruder in die Hand zu nehmen. Sondern im Nachhinein kann ich nur sagen, ach ja, ich habe ja das gemacht. Ach ja, das mit dem Schlagzeugspielen zum Beispiel. Das waren alles so Sachen, die sind einfach passiert und ich habe nicht groß drüber nachgedacht. Das war impulsiv. Das war wirklich was Intuitives, Impulsives. Und ich kann im Nachhinein sagen, das war mein Bauchgefühl. Das war mein Bauch-Ich. Aber ich hätte es nicht lenken können. Ich hätte es nicht finden können, wenn ich mit meinem Kopf danach gesucht hätte. Sondern was ich geschafft habe, ist, ich habe mir einen freien Raum geschaffen, in dem mein Bauch-Ich einfach agieren kann und mich da einfach treiben lassen. Das war ja so ein bisschen, ich mache das ja gerne mit diesem Segel- oder Boots, mit dieser Bootsmetapher. Ich habe jahrelang wirklich so, wie heißt nochmal, das Lenkrad in der Hand. Das Steuer, genau, das Steuerrad in der Hand gehalten und bin auf diese Insel der Leistung irgendwie zugebrettert. Und wie gesagt, hätte mich da jemand gefragt, wie ist jetzt dein Bauchgefühl? Ich hätte das nicht gewusst, aber erst nachdem ich gemerkt habe, was ich nicht will, habe ich es aus der Hand gegeben und habe mich einfach treiben lassen. Und nur durch dieses Treiben lassen bin ich dann plötzlich bin ich irgendwo angekommen und dann erst im Nachhinein gesagt, ach, ja, stimmt, das taugt mir jetzt, aber nicht, ich hätte es nicht planen können. Aber das Einzige, was ich machen, also da vielleicht eine Empfehlung rauszufiltern, die Hände vom Steuerrad nehmen, sozusagen. Auch wenn man nicht weiß, wo es hingeht. Wenn man schon mal weiß, wo es nicht hingehen soll, ist schon mal ein Fortschritt.
Mhm. Dazu fällt mir die sehr berühmte Rede von Steve Jobs ein, wo er von Connecting the Dots redet.
Ja, ja.
Und er ja auch eine Situation in seinem Leben hervorgreift, die damals absolut keinen Sinn machte. Er besuchte so einen Kalligrafiekurs an der Uni, wo er sich gerade ausgeschrieben hatte. Und konnte das 10 Jahre später beim Bau des ersten Macintosh nutzen, um halt schöne Schriftarten zu entwickeln. Und er hat das halt es war halt eine dieser Commencement Speeches in Stanford, hat den Studis, die halt gerade ihr Studium beendet haben, mit so auf den Weg gegeben, doch mal zu schauen, was sich denn so verbinden lässt. Und ich nenne das bei mir immer den roten Faden des Lebens, weil ich das in meinem Leben irgendwann erkannt habe. Ich habe mir ganz praktikabel mal meinen Lebenslauf genommen und habe mir alle Stationen rausgeschrieben und habe mich gefragt, was hat das eigentlich alles gemeinsam? Mhm. Und wo entdecke ich Muster an negativen Erfahrungen, an positiven Erfahrungen? Und das hilft mir ungemein, um Orientierung zu finden, um heute für die Zukunft bewerten zu können, was passt eigentlich zu meiner DNA und was nicht. Und das fällt mir dazu spontan ein, wenn du sagst, das ist ja quasi das, was du gemacht hast. Du hast irgendwann zurückgeblickt und hast gesagt, da war Schlagzeug, hier war die Band und hast die Punkte miteinander verbunden. Vielleicht nicht so analytisch oder so strukturiert, aber dieses Prinzip in jedem Lebenslauf gibt, dass sich Muster entdecken lassen und an denen sich orientieren lässt für die Zukunft.
Auf jeden Fall. Und bei mir war da noch mehr. Zum Beispiel habe ich zwischendurch noch eine Ausbildung als Hypnosetherapeutin gemacht und habe mich schon immer für Psychologie interessiert, habe auch mal angefangen. Ich habe mal ein Semester Psychologie studiert. Aber das sind auch alles so Sachen, die machen gar keinen Sinn. Also, aber irgendwie habe ich da auch das Gefühl, dass es irgendwann noch mal mehr zusammenkommt. Also es sind so ganz, ne, so. Aber ich glaube, das Schöne daran ist, dass ich bin dankbar dafür, dass ich es geschafft habe, mir einen Raum zu schaffen, mich treiben zu lassen, so gesagt. Ne? Also da braucht man natürlich schon ein paar Faktoren, also eine gewisse finanzielle Absicherung, also durch die Nebenjobs oder dass man irgendwie sein Grundeinkommen hat. Und aber dann eben von, ja, diesem Kopf, also bei mir ist es natürlich so stark gewesen, dass immer, wenn mein Kopf sich eingeschaltet hat, hat er mich irgendwo hingeschickt wieder, wo es eigentlich nicht so richtig ich war. Also, und mein Bauchgefühl konnte ich halt nur rauslocken, wenn ich nichts Kopfmäßiges gemacht habe.
Mir hat jemand mal gesagt, der Kopf will immer das Gegenteil vom Bauch. Und wenn ich so zurückblicke,
schaue in mein Leben, wo ich Kopf in den Schein, weil ich glaube, viele von uns, wenn nicht sogar alle Menschen in unserer westlichen Welt, wie du es ja eben auch gesagt hast, wir sind einfach unheimlich kopfgetrieben. Und wenn ich so an manche Entscheidungen zurückdenke, ohne das jetzt irgendwie zu bereuen, fällt mir aber auf, ja genau, das war exakt das Gegenteil von dem, was ich heute machen würde.
Ja, das, ich sehe das auch, dass da ganz viel Diskrepanz herrscht. Ich würde es nicht generalisieren, dass es immer das Gegenteil ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir dann sehr glücklich sein werden, wenn Kopf und Bauch im Einklang sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, da kommt auch wieder dieses mit Hypnose, Hypnosetherapie, das ist ja auch, spielt ja auch damit, was das Unterbewusstsein, was da anders ist als im Bewusstsein, dass man ja zum Unterbewusstsein spricht und da eigentlich rausfindet, dass es ganz andere Bedürfnisse hat, als wir glauben sozusagen. Da kommt auch wieder diese Diskrepanz hervor. Und ich glaube, dass irgendwie, grob gesehen, ich irgendwie auch auf diesem suchenden Weg bin, beides in Einklang zu bringen. Mhm. Ich glaube, das wäre total schön.
Kommen wir zum Abschluss des Gesprächs zu zwei etwas anderen Rubriken. Das sind einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und du darfst ihn spontan beenden. Probleme löse ich, indem ich
joggen gehe.
Wenn alles zu viel für mich wird,
dann ziehe ich mich zurück.
Selbstbewusstsein gewinne ich durch.
Oh, das ist schwierig. Spontanität.
Mir fällt es schwer,
mich in Gruppen meine Rolle zu finden.
Die letzte Rubrik wird noch kürzer, sind Assoziationen. Also ich schmeiß dir einen Begriff zu und du kannst damit spielen. Avicii.
Oh, traurig.
Selbstverwirklichung.
Yeah.
Geld.
Nicht wichtig.
Zuhause.
Da, wo ich mich alleine wohlfühle.
Anni, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für dieses offene und ehrliche Gespräch.
Danke auch.
Gab es etwas, was du aus diesem Gespräch mitnehmen konntest? Wenn du der Meinung bist, dass auch andere Menschen die Geschichte von DJ Anni O hören sollten, freue ich mich über eine Empfehlung. Wenn du meinen Podcast zu den Erfolgsmustern von Andersmachen unterstützen möchtest, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Erstens, du hinterlässt bei iTunes eine positive Bewertung, sodass auch andere Menschen auf uns aufmerksam werden. Zweitens, du schickst mir den Namen eines Andersmachers oder einer Andersmacherin, die du kennst oder die du gerne in diesem Podcast hören würdest. Ich würde mich dann darum bemühen, die Person für ein Gespräch zu begeistern. Kontakt zu mir kannst du über die üblichen Kanäle aufnehmen, über meine Webseite, mein Xing- oder LinkedIn-Profil oder bei Facebook und Instagram. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Woche. Dein Aaron.